Zeit zum Herbsten. Zeit zum Herbsten. Wenn man in eine neue Gegend kommt, dann stellt man oft zur Überraschung fest, dass die Sprache zwar überwiegend gleich ist, aber dass es manchmal Ausdrücke gibt, die man da doch nicht kennt. Und Herbsten, ich hatte keine Ahnung, was das für ein Wort ist, als ich das erste Mal das hörte. Unsere Nachbarn sprachen davon, wir gehen Herbsten. Keine Ahnung. Und ich bekam dann recht schnell die Aufklärung, ja, es geht darum, in den Weinberg zu gehen und Weinlese zu halten. Das hätte ich verstanden. Zeit zum Herbsten. Und ich habe eine passende Geschichte dazu ausgesucht und vielleicht auch eine passende Geschichte zu dem Umstand, dass sich zwei Menschen das Ja-Wort gegeben haben in der vergangenen Woche und vielleicht auch passend dazu, dass Kinder unter uns sind. Diese Geschichte steht im Matthäusevangelium, Kapitel 21, die Verse 28 bis 32. Jesus sagt, was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Oh ja, danke fürs Mitklicken. Dankeschön. Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, ging aber dann doch nicht. Kinder, könnt ihr was mit dieser Geschichte anfangen? Eltern, kommt euch das bekannt vor? Also genau die gleiche Frage stellt Jesus auch den Zuhörern. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesagt hättet, aber damals haben die das so gesagt. Der Erste, also der, der erstmal gesagt hat, ich will nicht, und dann doch in den Weinberg gegangen ist. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Soweit die Geschichte. Also manchmal guckt man ja so die Geschichten nur so für sich und macht sich so seine Gedanken darüber, wenn man in der Bibel liest. Manchmal, meistens eigentlich, ist es gut, sich auch mal anzuschauen, in welchem Zusammenhang steht eigentlich diese Geschichte. Zu welcher Gelegenheit ist das passiert? Und wie auch am vergangenen Sonntag stammt diese Geschichte aus der letzten Woche Jesu in Jerusalem. Manche von uns haben Bibeln, wo so eine Überschrift steht über Kapitel 21 bis 23 im Matthäusevangelium, nämlich die Überschrift Auseinandersetzung in Jerusalem. Auseinandersetzung in Jerusalem. Da geht es um Stress. Da geht es um Stress. Die letzte Woche des Lebens Jesu. Es gibt das Glaubensbekenntnis, das allen Christen gemeinsam ist. Und in diesem Glaubensbekenntnis, da ist ein Satz, dass wir glauben, dass Jesus gelitten hat unter Pontius Pilatus. Und wenn man das so sagt, dann ist das eine ziemlich verkürzte Sichtweise, weil wenn man sich diese letzte Woche anschaut, dann stellt man fest, Jesus hat nicht nur unter Pontius Pilatus gelitten, sondern vor allen Dingen auch unter den Vertretern der jüdischen Frömmigkeit. Also, und zwar ganz gewaltig. Und diese drei Kapitel sind Zeugnis von diesen Auseinandersetzungen, diesen Stress, den Jesus hatte mit den führenden Leuten im Judentum. Und auf diese Leute zählt diese Geschichte. Nicht auf unsere Kinder, aber wäre vielleicht auch mal nett, sich darüber Gedanken zu machen. Aber in erster Linie auf diese ganz religiösen Leute. Die Geschichte, die ich vorgelesen habe, diese Geschichte erzählt von einem trotzigen, frechen Nein. Sie erzählt von einem lieben und braven und respektvollen Ja. Sie erzählt von einer Reue, die nicht zu spät kommt. Und sie erzählt leider auch von einem toten Glauben. Das sind die drei Punkte. Übrigens, das Wappen, habt ihr es gesehen? Haha, das passt, ha? Also die, die es nicht wissen, das ist das Wappen von? Laudenbach. Genau, Laudenbach. Hemsbach hat die beiden Rosen und so. Aber Laudenbach steht ganz im Zeichen des Weins. Gott hat ein Recht auf jeden von uns. Gott hat ein Recht auf jeden von uns. Wir haben das auch so richtig toll zum Ausdruck gebracht. Ja, im Lobpreisteil haben wir das gesehen, wie diese Bilder hier, dieser Blick über die Ebene und ein Ort war zu sehen. Ich weiß nicht, welcher Ort das war. Wahrscheinlich hier in der Gegend irgendwo. Das hat zum Ausdruck gebracht, Gott gehört nicht nur dieser Raum oder ihm gehört das nicht nur, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen. Ihm gehört die Tilsiter Straße, die Reichenberger Straße. Ihm gehört die Bahn da draußen und die Berge, der Odenwald. Ihm gehört jede einzelne Wohnung. Und jeder einzelne von uns ist sein Eigentum. Die ganze Erde ist des Herrn. Es gibt noch ein anderes Gleichnis, eine Geschichte, die losgeht mit: Ein Mann hatte zwei Söhne. Kann man nachlesen in Lukas 15, ja. Eine etwas andere Geschichte haben vielleicht die Kinder auch schon gehabt im Kindergottesdienst. Ach, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und diese andere Geschichte, die malt ja die Geschichte, die Jesus hier erzählt, noch ein bisschen stärker aus. Da sagt auch einer Nein zum Vater. Der haut einfach ab. Der steckt das Geld ein und ist nicht mehr gesehen. Warum tun Menschen das? Es ist ja klar, dass es hier nicht in erster Linie um das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern geht, sondern um das Verhältnis zwischen uns Menschen und Gott, dem wir gehören. Warum tun Menschen das? Dass sie abhauen, äußerlich oder auch innerlich, sich verabschieden? Sie sagen Nein zum Glauben. Sie sagen Nein zum Leben im Haus Gottes. Sie sagen Nein zu Gott. Die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Mir sind ganz unterschiedliche Gründe untergekommen. Keine Lust auf anstrengende Arbeit, vielleicht anstrengende Menschen. Keine Lust auf Arbeit, die einem ein anderer vorgibt. Ich will lieber mein eigener Chef sein. Oder es gibt Wichtigeres zu tun in meinem Leben, Karriere machen, Anschaffung, meine Clique. In dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, da lässt sich der erste Sohn schon mal zu Lebzeiten des Vaters sein Erbteil auszahlen. Das heißt doch, für ihn ist sein alter Herr schon gestorben, oder? Anders kann ich das nicht verstehen. Der ist schon tot, wie sprechend. Wer tot ist, dem bin ich nicht schuldig, oder? Viele Zeitgenossen leben nach der Devise, Gott ist tot. Oder vielleicht anders gesagt, naja, Gott mag es geben. Der Himmel gehört ihm, aber die Erde gehört mir. Der Vater, der in den Weinberg schickt, den gibt es für mich nicht. Nur die Sache hat einen Haken. Ihn gibt es doch. Er ist lebendig. Er ist da. Weil er uns geschaffen hat, ist er unser Schöpfer und unser König. Ein guter Grund, warum er was zu sagen hat und warum wir ihm gehören. Weil er uns liebt und weil er uns einen Sohn gegeben hat, ist er sogar unser Vater. Auch ein guter Grund, zu tun, was er uns sagt. Wir haben nichts, was nicht von ihm wäre. Alles, was wir am Leib tragen, unsere Leiber selber, unser Köpfchen, alles, was wir können, unsere Gene, alles kommt von ihm, der uns gemacht hat, der sich uns ausgedacht hat. Und er hat einen Anspruch darauf, dass wir ihm folgen. Und wenn wir das nicht tun, dann ist das eigentlich ungeheuerlich. Als Jesus die Geschichte damals erzählt hat, glaube ich übrigens, dass die Zuhörer zunächst einmal tief Luft eingeatmet haben, weil sie gedacht haben, das ist unglaublich. Der Vater schickt den Sohn in den Weinberg der Familie und der Sohn sagt, ich habe keine Lust. Unglaublich, wo gibt es so etwas? Empörung. Das Nein in unserer Geschichte klingt schon ganz schön frech. Nee, du, ganz ehrlich, keine Lust. Schick doch einen anderen in den Weinberg. Mein eingepasster Bruder, der geht bestimmt ganz gerne. Das ist unmöglich. Gott hat einen Anspruch auf unser Leben. Nicht nur auf den Sonntag. Nicht nur auf dieses Haus hier. Und das Zweite ist, vor dem schnellen Ja überlegen, was es kostet. Natürlich, also ich bin ja auch Eltern, ich bin ja Vater und ich muss zugeben, höre ich bei weitem lieber, wenn meine Kinder sagen, ja, natürlich mache ich das. Als wenn einer sagt, nee, ich habe keine Lust oder einfach so tut, als ob er es gar nicht gehört hat, was ich gesagt habe, obwohl ich genau weiß, die haben es gehört. Wer erstmal ja sagt, der spart sich viel Stress. Ausreden kann man sich dann immer noch überlegen, ne, wenn es dann nachher nicht hingehauen hat. Beziehungsweise es kommt was dazwischen oder was auch immer. Das wissen die Kinder. Und deswegen sagen sie, also nicht speziell meine Kinder, aber Kinder im Allgemeinen halt, die sagen manchmal ja und lassen dann doch keine Taten folgen. Was kann dem zweiten Sohn bloß dazwischen gekommen sein in dieser Geschichte? Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann sind es wahrscheinlich dieselben wie beim anderen Sohn auch. Also nach außen sah es ziemlich unterschiedlich aus. Der erste patzig, der zweite brav und angepasst. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut, eigentlich doch recht ähnlich. Keine Lust auf die anstrengende Arbeit, also wenn ihr mal rausgeht, oh, die Sonne die ist so warm und die Luft ist so schwül und da hat man gar keine Lust, in den Weinberg zu gehen, da zu Hause zu chillen, das macht doch viel mehr Spaß. Keine Lust auf die Arbeit, vor allen Dingen auch, die ein anderer einem vorgibt. Ich habe viel bessere Ideen, was ich mache. Es gibt auch Wichtigeres zu tun, Karriere, Anschaffung, Clique. Im Grunde genommen die gleichen Gründe, nur halt nicht so respektlos. Der zweite Sohn bietet dem Alten nicht so viel Angriffsfläche wie der erste. Ich finde ihn ein bisschen schlauer. Und am Ende sagt er vielleicht, ich wollte ja, aber leider, leider. Und da kriegt er noch nicht mal geschimpft. Was da auch immer hintersteckt, naja, kriegen wir später. Ich werde noch was dazu sagen. Erst möchte ich uns alle und auch mich selber davor warnen, zu schnell Ja zu sagen. Zu schnell zu sagen, ja klar, Gott, du bist ja für mich die Nummer eins, klarer Fall. Ich mache das, was du sagst. Vieles in unserer Gemeindearbeit ist ja darauf ausgerichtet, dass Menschen zum Glauben und zu Gott Ja sagen. Darüber freuen wir uns. Immer wenn wir hier eine Taufe haben, ist das ja nicht nur ein Ja Gottes zu diesem Menschen, sondern ist es auch ein Ja von dem Täufling zu Gott. Ja, Jesus, ich folge dir. Du bist mein Retter und du sollst auch mein Herr sein. Das ist entschieden ein Höhepunkt. Und wenn sie Ja sagen, dann versuchen wir ihnen so Basisgewohnheiten der Nachfolge zu vermitteln. Übrigens haben wir bald so einen Kurs. Am 1. Oktober ist der geplant, wo es so darum geht, so die ersten Schritte in der Nachfolge zu tun, wie das ist, wie man auf Gottes Wort hören kann, beten, geben. Das sind so die Grundbegriffe. Stille Zeit, Beschäftigung mit der Bibel und so weiter. Und dann, ja, so hoffen wir, wächst ein Mensch, wird Jesus im Lauf seines Lebens immer ähnlicher. Unsere Hoffnung. Allerdings merken wir manchmal auch, wie wenig manches Jahr das zunächst mal hoffnungsvoll aussah, dann am Ende wirklich ist. Und das ist die andere Seite. Wir merken, dass es mit dem Hören und mit dem Dabeisein schon hapert. Ganz davon zu schweigen von der Umsetzung, das ist ja noch ein Punkt mehr. Die Taufe ist ein Ja. Wer sich taufen lässt, der bekundet damit seine Absicht, ein Jünger Jesu zu sein. Aber macht er das dann auch? Wird er dann ein Jünger Jesu? Es bedeutet, von ihm zu lernen, was Leben heißt. Ihm durch die Gnade, die Gott uns schenkt, immer ähnlicher zu werden. Und mit Gnade meine ich mehr als einen frommen Spruch, sondern eine reale Kraft, die Gott uns schenkt. Die Gnade triumphiert, auch im Leben, nicht erst im Gericht. Und es bedeutet zu kommen, es bedeutet zu hören, umzusetzen, anderen ein echter Bruder und eine echte Schwester zu werden. Es geht in der Geschichte nicht von ungefähr um eine ganz besondere Arbeit, die Arbeit im Weinberg. Da wachsen ja im Laufe eines Sommers Weintrauben, Früchte also. Das ist auch im Glauben so, da wachsen auch Früchte. Und wir können von diesen Früchten lesen. Es sind ganz besondere Früchte. Im Galaterbrief schreibt Paulus, Galater 5, Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wer das gerne nachlesen möchte, kann sich auf seinen Zettel draufschreiben. Galater 5, Vers 22. Wir sprechen in den Taufgesprächen vorher ganz offen darüber, was dieses Ja auch bedeutet dann in der Konsequenz. Aber wir können natürlich nicht sicherstellen, dass dieses Ja dann auch nachher im Leben gedeckt ist. Ich freue mich persönlich über jedes Ja zu Jesus. Immer wieder neu. Aber ich bitte auch darum, dieses Ja nicht zu schnell zu sagen, sich vorher zu überlegen. Es gibt so ein geflügeltes Wort, zunächst einmal sollte man die Kosten überschlagen. Das heißt nicht, dass man rechnet, ob man auch genug Kraft hat oder genug Mittel hat, um das umzusetzen, sondern Gott schenkt die Mittel. In jedem Fall. Da braucht keiner Angst zu haben vor der Taufe, dass er am Ende das irgendwie nicht schafft, als Christ zu leben oder so. Aber man sollte sich vorher Gedanken machen, ob man willens ist, dann auch konsequent zu leben, ob man den Willen aufbringt. Wenn du Ja sagst zu Gott, dann darfst du dich auf ein Riesengeschenk von Gott freuen. Vergebung, neues Leben, eine Riesenportion, Gnade. Aber es ist ein Geschenk, das auch Arbeit macht. Kennt ihr Geschenke, die Arbeit machen? Also angenommen, jemand schenkt dir einen Führerschein. Ja, kannst Führerschein machen, schenkt dir alles. Das ist ein Geschenk, das Arbeit macht. Ja. Und so ist es mit dem Glauben auch. Solange du die Arbeit, die damit verbunden ist, nicht willst, lass lieber die Finger davon. Der dritte Punkt. Wir können unseren Lebensplan jederzeit ändern. Der schönste Teil der Geschichte. Der erst so patzige und respektlose Sohn, den möchte man ja am liebsten zu dieser, wie heißt diese Sendereihe, wo diese Paschas dann im Fernsehen irgendwo in die Pampa geschickt werden, nach Namibia oder in die Karpaten. Die strengsten Eltern der Welt, genau so heißt diese Sendung. Ja, das ist ganz vergnüglich zu sehen, wie sich dann Leute drehen plötzlich und von den Notwendigkeiten des Überlebens einfach eingeholt werden und folgsam sein müssen. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Das ist der schönste Teil der Geschichte, wenn sich ein Leben so dreht, wenn einer dann doch Ja sagt am Ende und es ihm leid tut. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, da muss er ja erstmal ordentlich aus der Kurve fliegen, um am Ende die Kurve wieder zu kriegen. Und hier in dieser Geschichte, da wird nichts vom Verjubeln des Erbes erzählt, so wie in diesem anderen Gleichnis, oder vom Schweinestall, wo er dann am Ende landet, so unter den Schweinen, wo es dann heißt, da schlug er in sich. Aber das Wort Reue, das taucht hier schon auf. Ganz undramatisch, ganz einfach und nüchtern. Es reute ihn. Es tat ihm einfach leid. Und es ist schon bewegend, wie manche erst so auf die Nase fallen und schließlich doch noch Ja sagen und vor allen Dingen dann auch Ja tun. Es gibt das. Das sind so die Geschichten, die sind geeignet, gedruckt zu werden. Die kommen als Bücher raus und werden gerne gelesen. Und solche Leute, die werden ja auch von unsereinem oft beneidet. Ja, also so eine Biografie würde ich auch ganz gerne haben, wo man so knallhart sagen kann, vorher so, nachher so. Höre ich so oft. Aber mir ist das irgendwie nicht so. Irgendwie mehr fließend. Aber ich finde, dass dieser Neid fehl am Platze ist. Es ist nicht angebracht. Es gibt auch eine Möglichkeit, die Kurve zu Gott zu kriegen und in die Nachfolge Jesu, ohne vorher aus der Kurve geflogen zu sein. Ohne, dass man sein Leben wirklich vor die Wand gefahren hat. Es reute ihn, steht in der Übersetzung bei uns, dass das griechische Wort an der Stelle bedeutet, um zu denken. Oder man könnte auch sagen, dem Leben eine andere Richtung zu geben. So wie wenn ich ein Blatt praktisch umdrehe. So dreht sich ein Leben um und kriegt einen völlig neuen Inhalt. Es bedeutet, seinen einmal gefassten Entschluss zu überdenken und seinen Plan, seinen Lebensplan, den man vielleicht gefasst hat, zu ändern, grundsätzlich zu ändern. Aus der Sicht des Vaters in Lukas 15, ja, da geht es sogar um mehr als eine Planänderung, weil der hatte ja gar keine Pläne mehr. Und als er dann ankommt und dieser abgerissene Kerl, der eigentlich als Sklave bei seinem Vater schuften wollte, da sagt sein Vater, mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Zweimal steht das in dieser Geschichte drin. Also du kannst deinen Lebensplan ändern, wo immer du stehst. Du kannst umdenken. Es ist niemals, niemals zu spät dafür. Also warum nicht jetzt? Der Vater im Gleichnis sagt, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Heute ist heute. Also geh doch. Sag ja und lass dem Ja Taten folgen. Lass die Sonne über diesen Tag nicht untergehen. Geh deinen Weg zum Vater. Viertens, was wir bekommen, ist weit mehr, oder was du bekommst, ist weit mehr als was wir verlieren. Da sind wir beim schwierigsten Teil. Wie kommt es, dass man so denkt wie diese Leute da, die so Stress hatten mit Jesus? Bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin gut, so wie ich bin. Was will er denn, dieser Jesus? Wenn es welche gibt in dieser Stadt, die etwas tun, dann sind wir es. Wir Frommen, wir lesen die Bibel jeden Tag. Wir fasten, wir geben Almosen. All diese Dinge, die tun wir. Wir tun doch 613 Gebote, stehen mehr als 10 Gebote in der Bibel. Im Alten Testament 613 Gebote. Die haben sich das nicht leicht gemacht. Und tun darüber hinaus sogar noch viel mehr. Und trotzdem war das alles irgendwie daneben. Thema verfehlt. Wunderschön alles, aber Thema verfehlt. Trotz Normübererfüllung. Was Gott von den Menschen erwartet, beschreiben vielleicht die 613 Gebote, die es gibt im Alten Testament, in den 5 Büchern Mose. Aber sie fangen nicht wirklich ein, was Glaube, was diese Beziehung zu Gott, dem Vater, wirklich ist. Ja, mein neues Ehepaar unter uns. Ja. Wäre das denkbar, das Leben in der Ehe in Geboten zu fassen, so in 10 oder 20 oder in 100 Geboten? Wäre das denkbar, dass sich zwei Leute redliche Mühe geben, alle Gebote zu erfüllen? Und eine solche Ehe wäre trotzdem die Hölle auf Erden? Ja, das wäre denkbar. Wie sollen wir denn leben? Wie fangen wir wirklich ein, was Glaube ist? Da gibt es offensichtlich noch eine ganz andere Ebene. Genau wie bei einer Ehe gibt es eine ganz andere Ebene, die sich in Geboten nicht einfangen lässt. Jesus und im Übrigen auch Mose sagen, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das sind im Grunde genommen keine Gebote. Das ist mehr. Das ist Lebensinhalt. Das ist mehr, als was sich in 613 Vorschriften einfangen lässt. Das ist die Arbeit im Weinberg. Und hier haben die Schriftgelehrten trotz all ihrem Eifer versagt. Das entnehmen wir aus all dem anderen, was Jesus sagt und wie er sich mit ihnen unterhält. Das Gesetz hatte ihnen Mose wohl gegeben, aber sie hatten keine Gnade. Sie kannten die Kraft nicht, die diese Liebe erfüllt, die Gott gehört, die unseren Mitmenschen gehört. Das ging auch gar nicht, denn die Gnade, die ist erst durch Jesus geworden. Also, was ist erstmal zu tun? Ja, der erste Schritt war, ja, Gott hat ihnen einen Menschen geschickt, Johannes den Täufer. Er wird Prophet genannt in der Bibel. Das heißt, er hatte so eine Gabe, den Leuten verständlich zu machen, ihnen ins Gewissen zu reden, dass sie verstanden, ich werde umdenken müssen. Ich bin eigentlich ganz verkehrt. Ich werde umdenken müssen. Planänderung. Ihnen war auch sonnenklar, was Gott jetzt von ihnen erwartete. Umkehren und sich taufen lassen. Sich taufen lassen? Wie so ein Heide, der zum Judentum übertritt? Nein. Danke. Und dann noch viele andere Schritte. Sie wussten es und sie taten es nicht. Und dann kam Jesus mit der gleichen Botschaft, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, tut Buße. Und er wies sich aus durch Zeichen und Wunder, die eindeutig klar machten, das ist der Messias, der verheißen ist. Und wieder, sie wussten es und sie taten es nicht. Stattdessen lehnten sie ihn ab und beschlossen, ihn zu ermorden. Warum? Warum? Weil da etwas war in ihrem Leben, in das sie verliebt waren. Das, was sie getan haben. Ihr ganzes schriftgelehrten Religionsprogramm, die ganze Arbeit, die sie darin investiert hatten, das ganze Ansehen, das ihnen das gebracht hatte in ihrem Leben. Es gibt in der Bibel einen Schriftgelehrten, der umgedacht hat, seinen Plan geändert hat, umgekehrt ist und im Rückblick beschreibt, was ihn das so bedeutet hat. Die Bibelstelle steht auch auf den Zetteln und ich zeige es hier auch nochmal vorne auf der Leinwand. Von Paulus, einem Ex-Schriftgelehrten. Im Rückblick sagt er über sich, genau die Dinge, die ich damals als Schriftgelehrter für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Also, wo kommt in der Bibel Müll vor? Haha, Philipper 3, Vers 8. Und was ist dieser Müll? Das ist das, was so ganz besonders wertvoll war in den Augen der Schriftgelehrten, dass sie sogar bereit waren, den Messias für diesen Müll zu opfern. Man kann sich vorstellen, was seine Religion für ein Krampf, eine Dressur gewesen ist. Man kann sich aber auch vorstellen, was das für einen Kampf gekostet hat, sich von all dem zu trennen, um Christus zu gewinnen, den, der bereit ist, mit uns in den Weinberg zu gehen. Sich von all den frommen Lorbeeren zu verabschieden, in aller Öffentlichkeit herunterzukommen von seinem Thron als Super-Elite-Jude und nochmal von vorne anzufangen wie ein Heide, der sich taufen lässt. Das ist viel schwerer, als wenn das Leben ein offensichtlicher Scherbenhaufen ist, wie das bei den Zöllnern und bei den Huren der Fall war. Weil die Zöllner, die haben mit den Römern kollaboriert, Und die Huren, naja, die Huren haben halt, ja, was? Gehurt, danke schön. Wir brauchen Gnade von Gott. Sonst verrennen wir uns immer schlimmer in Religion, in ein Nein, das wie ein Ja aussieht. Gott bewahre uns davor. Fang an mit dem ersten Schritt. Wenn Gott in dein Leben gesprochen hat und deutlich gemacht hat, du, das war Mist, auch wenn es fromm aussieht, darauf kannst du dein Leben nicht bauen, kein gutes Fundament, dann überwinde den Stolz, dann trenn dich davon. Wer sich aufmacht und in den Weinberg geht, der findet dort als erstes Jesus vor. Ihn zu kennen ist absolut das Größte. Es rechtfertigt jedes Opfer. Im Licht Jesu wird alles, was einem vorher so toll erschien, zum Sperrmüll, das eigentlich nur noch für die Deponie gut ist. Fang nochmal von vorne an. Gib ihm, was du bisher für Religion gehalten hast. Liefer ihm alles aus. Bitte um Vergebung und bitte um Gnade für dein Leben. Amen.